Das Bekenntnis. Diejenigen, die einmal wirksam berufen und wiedergeboren sind, in denen ein neues Herz und ein neuer Geist geschaffen wurde, werden weiter geheiligt, wirklich und persönlich aufgrund des Todes und der Auferstehung Christi, durch sein Wort und seinen Geist, der in ihnen wohnt. Die Herrschaft des ganzen Leibes der Sünde ist zerstört, und ihre verschiedenen Begierden sind mehr und mehr geschwächt und abgetötet. Sie werden mehr und mehr belebt und gestärkt in allen rettenden Gnaden zur Ausübung wahrer Heiligkeit. Ohne diese Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Westminster Bekenntnis, Kapitel 13, Abschnitt 1. Einleitung. Es gibt eine Entdeckung, die jeder ernsthafte Christ früher oder später macht, und sie trifft ihn mit einer gewissen Verwirrung. Er war zur Bekehrung gekommen mit der stillen Erwartung, der Krieg sei nun vorbei. Der alte Mensch war mit Christus begraben in der Taufe, der neue Mensch war auferstanden zu einem neuen Leben. Die groben Sünden der Vergangenheit lagen hinter ihm. Die Begierden, die seine Abende beherrscht hatten, hatten ihre gebieterische Stimme verloren. Er war nicht mehr, was er gewesen war. Doch der alte Mensch war nicht so tot, wie er angenommen hatte. Ein Wort gegen ihn entfachte noch immer eine Flamme verletzten Stolzes, ehe die Gnade sie löschen konnte. Eine Zeit des Wohlstands nährte noch eine feine Selbstsicherheit, die das Gebet nur stockend zurechtrückte. Er war verändert, tief und wirklich. Aber er war nicht fertig. Der Feind, der einst die Festung besaß, war aus dem Thronsaal vertrieben, aber er hielt noch Außenposten in den entlegenen Provinzen und bestritt jeden Fußbreit Boden. Diese Erfahrung, die jedem Gläubigen vertraut ist, der lange genug mit Christus gewandelt ist, um sein eigenes Herz zu kennen, ist das Gebiet, das das 13. Kapitel unseres Bekenntnisses betritt. Das Kapitel trägt die Überschrift von der Heiligung, und schon der erste Abschnitt birgt eine Fülle seelsorgerlicher Weisheit. Er beantwortet die praktischen Fragen des christlichen Lebens: Wenn ich wirklich von Neuem geboren bin, warum kämpfe ich dann noch mit der Sünde? Was ist mit der Macht der Sünde über mich geschehen? Und wie führt der Heilige Geist das Werk weiter, das Christus begonnen hat? Die Westminster-Väter stellen die Heiligung hierher, nach der Berufung, der Rechtfertigung und der Adoption, in die sich entfaltende Kette des Heils. Die Reihenfolge ist nicht willkürlich. Diejenigen, die wirksam berufen und wiedergeboren sind, aus dem Tode ins Leben gerufen durch die souveräne Stimme des Sohnes Gottes und mit einem neuen Herzen beschenkt, sind die Empfänger dieses weiteren Werkes. Die Heiligung macht einen Menschen nicht zum Christen, sie nimmt den, der schon Christ ist, und macht ihn Christus ähnlicher. Sie ist die Frucht der Gnade, nicht deren Wurzel. Und dennoch besteht das Bekenntnis mit dem ganzen Gewicht der Schrift darauf, dass es ohne sie kein Heil gibt, denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Betrachten wir dieses erste Wort des Bekenntnisses zur Heiligung nun mit der Sorgfalt, die es verdient. Es geht hier nicht um eine abstrakte Lehre, sondern um die Gestalt deines täglichen Wandels mit Gott. Die biblischen Grundlagen. Der Apostel Paulus eröffnet das 6. Kapitel des Römerbriefs mit einer Frage, die sich unweigerlich aus der Lehre ergibt, die er soeben entfaltet hat. Wenn die Gnade umso mächtiger wird, wo die Sünde mächtig geworden ist, wenn die Rechtfertigung aus Glauben ohne Werke geschieht, welcher Zaum bleibt dann noch für den gerechtfertigten Sünder? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade umso reicher werde? Die Antwort ist ein entsetztes, das sei ferne, die stärkste Verneinung, die das Griechische kennt. Dann folgt eine gedrängte, kraftvolle Darlegung dessen, was die Schrift unter Heiligung versteht. Paulus schreibt: Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben wollen? Oder wisst ihr nicht, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus auferweckt worden ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jeder Satz dieses Abschnitts entspricht einem einzelnen Zug im Bekenntnis. Unser alter Mensch ist mit ihm gekreuzigt, dies ist der entscheidende Bruch mit der Herrschaft der Sünde. Damit der Leib der Sünde zerstört werde, das griechische Wort, das Luther hier mit zerstört übersetzt, ist Katage. Es bedeutet außer Kraft setzen, entmachten, entthronen. Es meint nicht auslöschen, nicht vernichten. Die Sünde bleibt, aber sie herrscht nicht mehr. Der Tyrann ist abgesetzt, auch wenn einzelne Widerstandsnester noch ausharren. Doch Paulus bleibt nicht beim Negativen stehen. Er schreitet zum Positiven fort, so auch ihr, haltet euch der Sünde für gestorben, aber lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Das griechische Logizeste, haltet euch, ist die Sprache der Buchhaltung, rechnet es als wahr, weil es wahr ist. Und dann der Imperativ, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Die Herrschaft ist gebrochen, aber der Glaubende muss den Sieg durchsetzen. Der entthronte König erlässt noch Befehle, der Glaubende muss sich weigern, ihnen zu gehorchen. Dies ist das Paradox der Heiligung, und das Bekenntnis hält beide Seiten fest. Die Herrschaft ist zerstört, und doch müssen die Begierden fortschreitend ertötet werden. Wenden wir uns dem 2. Korintherbrief zu, wo der fortschreitende Charakter der Heiligung klar ausgedrückt wird. Paulus schreibt, wir alle aber schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, wie es vom Herrn, dem Geist, gewirkt wird. Das griechische Wort für wir werden verwandelt, metamorphometa, ist ein Präsenspassiv, wir werden umgestaltet, fortwährend, durch eine Kraft, die außerhalb unserer selbst liegt. Die Umgestaltung geschieht in das Bild Christi hinein, und sie schreitet fort, von einer Herrlichkeit zur anderen, in aufeinanderfolgenden Stufen. Das Mittel dieser Verwandlung. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Der Spiegel ist das Evangelium, das Wort Gottes, in dem die Herrlichkeit Christi ausgestellt wird. Indem der Glaubende Christus in der Schrift betrachtet, gebraucht der Geist eben dieses Schauen, um den Schauenden dem anzugleichen, was er sieht. Das Wort stellt Christus vor Augen, der Geist verwandelt die Seele in sein Bild. Die beiden Mittel sind untrennbar verbunden, genau die Lehre des Bekenntnisses, dass die Heiligung gewirkt wird durch sein Wort und seinen Geist, der in ihnen wohnt. Der Apostel zieht im Galaterbrief die Kampflinien unmissverständlich. Er schreibt, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die liegen im Streit miteinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das griechische Epithymia zielt auf das Fleisch als einheitliches Prinzip der Auflehnung, den ganzen Leib der Sünde, des Bekenntnisses. Der Geist und das Fleisch liegen im Krieg, und die Folge ist, dass der Glaubende nicht tut, was er will. Hier liegt die tiefe Spannung der geheiligten Seele, die neue Natur begehrt die Heiligkeit, aber das verbliebene Fleisch leistet Widerstand, so dass selbst der beste Gehorsam des Glaubenden mit Versagen durchmischt ist. Dann die entscheidende Erklärung, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Das griechische Estausan ist Aorist, eine endgültige, in der Vergangenheit vollzogene Handlung. Bei der Bekehrung hat der Glaubende das Fleisch gekreuzigt, nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Teilhabe an Christi Kreuzigung. Und doch deutet der unmittelbar folgende Vers an, dass diese Kreuzigung nicht das Ende der Verantwortung ist, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Der Indikativ begründet den Imperativ, die vollendete Tatsache verlangt die fortdauernde Antwort. Dies ist die Zweiseitigkeit, die das Bekenntnis festhält, die Herrschaft ist zerstört und die Begierden werden fortschreitend geschwächt. Eine weitere Stelle bringt das Menschliche und das Göttliche in ihr rechtes Verhältnis. Paulus schreibt an die Philipper, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Schaffet. Katagasiste, heißt nicht erarbeitet, Paulus fordert niemanden auf, sein Heil zu verdienen. Das Wort bedeutet, zur Vollendung bringen, zu Ende führen, was Gott bereits gewirkt hat. Mit Furcht und Zittern meint nicht knechtische Angst, sondern die ehrfürchtige Scheu eines Geschöpfes, das weiß, dass der Allmächtige in ihm am Werk ist. Der Grund dieses heiligen Ernstes liegt in der Erklärung, die folgt, denn Gott ist, der in euch wirkt. Das griechische Energen ist ein Partizip des Präsens, Gott ist fortwährend, tätig, kraftvoll am Werk und bringt beides hervor, das Wollen und das Vollbringen. Der Glaubende wirkt, weil Gott wirkt. Die Gnade macht den Glaubenden nicht untätig, sie macht ihn tätig, denn die Gnade, die rettet, ist auch die Gnade, die befähigt. Das Bekenntnis schließt mit einem Satz, der wie ein Hammer auf jede antinomistische Selbstsicherheit fällt, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Der Text ist dem Hebräerbrief entnommen, jaget dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das griechische Hagiasmus, Heiligung, ist eine objektive Wirklichkeit, kein subjektives Gefühl. Das Wort jaget, die Kette, bedeutet verfolgen, nachsetzen mit unerbittlicher Entschlossenheit. Heiligung ist kein Zustand, in den der Glaubende hineingleitet, sie ist ein Ziel, dem er nachjagt. Die Gottesschau selbst, die selige Schau, die das letzte Hoffnungsgut jeder erlösten Seele ist, hängt an der Heiligung. Nicht weil die Heiligung die Schau verdiente, sondern weil sie die notwendige Vorbereitung darauf ist. Ein sündiges Geschöpf kann den heiligen Gott nicht sehen und leben, darum bereitet der Gott, der die Seinen für das Schauen seines Angesichts bestimmt hat, sie durch die Heiligung darauf vor. Die Heiligung ist der Weg zur Herrlichkeit und es gibt keinen anderen. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Synode zusammentrat, war die Lehre von der Heiligung nicht der umstrittenste Punkt auf der Tagesordnung. Die großen Schlachten der Reformation waren über der Rechtfertigung geschlagen worden, und das Konzil von Trent hatte die reformierte Lehre mit dem Anathema belegt. Die Synode hatte bereits in Kapitel 11 die Rechtfertigung mit kompromissloser Klarheit dargelegt. Aber die Väter verstanden, dass eine rechte Lehre von der Rechtfertigung, wenn sie nicht durch eine ebenso rechte Lehre von der Heiligung ausgewogen wird, in zwei entgegengesetzte und gleichermaßen tödliche Irrtümer verdreht werden kann. Auf der einen Seite standen die Antinomer, die behaupteten, das moralische Gesetz erhebe für die Glaubenden keinen Anspruch mehr, da sie aus Glauben ohne Werke gerechtfertigt seien. Sünde im Glaubenden, so lehrten sie, sei nicht wirklich Sünde, oder wenn sie es sei, sei sie bereits vergeben und brauche das Gewissen nicht zu beunruhigen. Die Väter traten dem nicht dadurch entgegen, dass sie die Rechtfertigung einschränkten, sondern dadurch, dass sie die Heiligung entfalteten. Der Glaube, der rechtfertigt, ist niemals allein, er ist stets begleitet von dem Geist, der heiligt. Wer behauptet, gerechtfertigt zu sein, während er zufrieden unter der Herrschaft der Sünde lebt, dessen Anspruch ist falsch. Auf der anderen Seite standen die Perfektionisten, aus dem täuferischen Lager, aus der mittelalterlichen Mystik und aus der neuen Schwärmerei der Quäker. Diese Gruppen lehrten in verschiedener Gestalt, der Glaubende könne in diesem Leben sündlose Vollkommenheit erlangen, sei es in einem einmaligen Durchbruch, der auf die Bekehrung folge, oder durch ein inneres Licht, das die alte Natur fortschreitend ausrotte. Demgegenüber bestanden die Väter auf dem schrittweisen Charakter der Heiligung, mehr und mehr geschwächt und abgetötet, mehr und mehr belebt und gestärkt. Die fortschreitenden Wendungen sind mit Bedacht gewählt. Die Heiligung ist kein einzelnes Ereignis, sondern ein lebenslanger Vorgang, nicht ein entscheidender Schlag, sondern ein langer Feldzug, und der Feldzug währt bis zum Tod. Der einleitende Satz stellt fest, dass die Heiligung die wirksame Berufung und die Wiedergeburt voraussetzt. Die Väter unterschieden sorgfältig zwischen den verschiedenen Werken des Geistes. Die Wiedergeburt ist die augenblickliche Mitteilung geistlichen Lebens an die tote Seele, die Erschaffung eines neuen Herzens und eines neuen Geistes. Die Heiligung ist das nachfolgende, fortschreitende Werk, durch das dieses neue Leben ausgeübt und zur Reife gebracht wird. Das neue Herz ist der Boden, die Heiligung ist die Bebauung. Wer nicht wiedergeboren ist, kann nicht geheiligt werden, denn es gibt keine neue Natur, die bebaut werden könnte. Doch wer wiedergeboren ist, der wird geheiligt werden, denn der Geist, der die neue Natur gepflanzt hat, wird sie nicht preisgeben. Die Wendung wirklich und persönlich zielte auf jene, die die Heiligung auf eine Veränderung des rechtlichen Standes beschränkten. In der Rechtfertigung ändert sich der Stand des Glaubenden, er wird für gerecht erklärt. In der Adoption ändert sich sein Verhältnis, er wird zum Sohn erklärt. In der Heiligung aber geschieht etwas Umwälzenderes, er selbst ändert sich. Die Veränderung ist wirklich keine juristische Fiktion, sondern eine tatsächliche Umgestaltung. Und sie ist persönlich keine abstrakte Änderung, sondern eine Erneuerung des ganzen Menschen, des Verstandes, des Willens, der Neigungen, des Gewissens, des Gedächtnisses, des Leibes. Die Quelle dieser Umgestaltung ist der Tod und die Auferstehung Christi. Die Heiligung fließt nicht aus einem zweiten, gesonderten Werk Christi, sondern aus demselben Tod und derselben Auferstehung, die die Rechtfertigung erworben haben. Der Glaubende, mit Christus in seinem Tod vereint, erfährt, dass die Macht der Sünde fortschreitend getötet wird. Mit Christus in seiner Auferstehung vereint, erfährt er, dass die Gnaden fortschreitend zum Leben erweckt werden. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist im Glaubenden am Werk, nicht nur, um seinen Leib am jüngsten Tag aufzuwecken, sondern um seine Seele schon heute vom Tod der Sünde aufzuwecken. Die Mittel sind zwei, sein Wort und sein Geist, der in ihnen wohnt. Dies sind keine alternativen Wege, sondern miteinander verbundene Werkzeuge. Der Geist wirkt gewöhnlich nicht abseits des Wortes, als führte er durch innere Eingebungen, die von der Schrift losgelöst wären. Noch wirkt das Wort abseits des Geistes, als könnte der bloße Buchstabe die Seele umgestalten. Der Geist redet durch das Wort ist das Schwert des Geistes. Wenn der Glaubende die Schrift mit einem vom Geist geöffneten Herzen liest, dann lenken die Gebote seinen Gehorsam, die Verheißungen tragen seine Hoffnung, die Warnungen zügeln seine Sünde und vor allem zieht die Offenbarung Christi seine Neigungen himmelwärts. Darum bleibt der Mensch, der seine Bibel vernachlässigt, in der Heiligung stecken, wie eifrig er auch beten mag. Der Geist hat sich an sein eigenes Wort gebunden und er wird eine vorgebliche Abhängigkeit nicht ehren, die die verordneten Mittel verschmäht. Dann folgt die doppelte Beschreibung dessen, was die Heiligung bewirkt. Auf der negativen Seite, die Herrschaft des ganzen Leibes der Sünde ist zerstört. Der Leib der Sünde ist die von Paulus im Römerbrief gebrauchte Wendung, die geordnete Maße sündiger Neigungen und Gewohnheiten, die den alten Menschen ausmacht. Seine regierende Macht wird bei der Bekehrung gebrochen. Der Glaubende mag noch sündigen, aber er sündigt nicht mehr mit der vollen Zustimmung seiner Natur. Ein neues Prinzip widersteht, trauert und erhebt Einspruch. Der Tyrann schreit noch Befehle, der Bürger gehorcht ihm nicht mehr als seinem rechtmäßigen Herrscher. Doch das Zerbrechen der Herrschaft ist nicht die Vernichtung des Feindes. Die verschiedenen Begierden werden mehr und mehr geschwächt und abgetötet. Das griechische Nekrate, das Paulus im Kolosserbrief gebraucht, bedeutet, tötet, bringt um. Der Glaubende ist in ein lebenslanges Werk der Hinrichtung gestellt, er muss die verbliebenen Begierden aufspüren, ihnen bis in ihre Schlupfwinkel nachstellen und sie durch die Kraft des Geistes töten. Der Fortschritt ist wirklich, aber schrittweise und in diesem Leben niemals vollendet. Das mehr und mehr des Bekenntnisses ist nüchterner Realismus und unterscheidet reformierte Frömmigkeit von jeder Form des Triumphalismus. Auf der positiven Seite werden die Glaubenden mehr und mehr belebt und gestärkt in allen rettenden Gnaden. Belebt, vom lateinischen vivificare, bedeutet lebendig gemacht. Die Heiligung ist nicht nur die Entfernung der Sünde, sondern die Pflege der Gerechtigkeit. Der Glaube wird gestärkt, die Liebe vertieft, die Hoffnung erhält, die Geduld verlängert, die Demut erhöht. Jede Gnade, die bei der Wiedergeburt eingepflanzt wurde, wird fortschreitend ausgeübt und gefestigt. Das Ergebnis ist die Ausübung wahrer Heiligkeit, keine Heiligkeit, die nur im Bekenntnis besteht, sondern eine, die im täglichen Leben sichtbar wird. Der abschließende Satz aus dem Hebräerbrief, ohne die niemand den Herrn sehen wird, ist eine strenge Warnung, und doch birgt er einen tiefen Trost. Er sagt dem Glaubenden, dass sein Ringen um Heiligkeit kein Nebenschauplatz ist, sondern die Hauptstraße. Jeder Kampf mit der umstrickenden Sünde, jedes Gebet um Kraft, jede Träne der Reue nach einem Fall, jeder kleine Sieg über eine eingewurzelte Gewohnheit, dies ist das Werk des Geistes, der den Glaubenden für die Gottesschau bereitet. Das Gebot ist unbedingt, aber die Kraft wird dargereicht. Das Ende ist gewiss, die Gott berufen und gerechtfertigt hat, die wird er auch heiligen, und wenn er sie geheiligt hat, wird er sie zuletzt vor sein Angesicht bringen. Theologische Tiefe. Kein reformierter Theologe hat der Lehre von der Heiligung mehr durchdachte Aufmerksamkeit gewidmet als John Owen. Sein schmales Buch über die Ertötung der Sünde in den Glaubenden ist nach mehr als drei Jahrhunderten noch immer die eindringlichste praktische Abhandlung zu diesem Thema. Owen verstand, dass die große seelsorgerliche Frage nicht lautet, ob die Glaubenden die Sünde bekämpfen müssen, sondern wie. Sein berühmter Satz, töte die Sünde, oder sie wird dich töten, ist keine Drohung, sondern eine Diagnose. Die Sünde, die der Glaubende duldet oder vernachlässigt, bleibt nicht stehen, sie wächst. Die Sünde schreitet immer entweder voran oder zurück. Owen gründete die Ertötung auf die Wahrheit, die dieser Abschnitt des Bekenntnisses darlegt. Die Herrschaft der Sünde ist gebrochen, aber ihre Gegenwart bleibt. Sein Rat war nüchtern und sachlich. Der Glaubende muss sein Herz gut genug kennen, um seine besonderen Schriftsünden zu erkennen, denn der Feind greift nicht mit einer allgemeinen Offensive an, sondern an den Stellen der größten Schwäche. Er muss sein Gewissen mit der Schuld dieser Sünden belasten, nicht um sich zur Verzweiflung zu treiben, sondern um den Hass zu nähren, ohne den die Ertötung halbherzig bleibt. Er muss das Kreuz Christi gegen jede Begierde zur Geltung bringen, denn die Sünde wird nur durch die Kraft von Christi Tod getötet. Und er muss all dies in der Abhängigkeit vom Geist tun, denn die Ertötung ist keine Technik, sondern eine Gnade. Owens Unterweisung atmet, bei allem Ernst, die Luft des 8. Kapitels des Römerbriefs: Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, und der Geist, der in ihnen wohnt, ist der Geist des Lebens. Calvin hat eine grundlegende Einsicht beigesteuert, die das ganze Gebäude trägt. Er behandelte die Heiligung in seiner Institutio unter dem weiteren Begriff der Wiedergeburt und bestand stets darauf, dass die Gnade Christi eine doppelte Gabe ist. In der Vereinigung mit Christus empfängt der Glaubende Rechtfertigung und Heiligung zugleich, untrennbar, doch zu unterscheiden. Calvins großer Beitrag war, die Heiligung in der Gemeinschaft mit Christus zu verankern und nicht in der eigenen sittlichen Anstrengung des Glaubenden. Wo die Gemeinschaft mit Christus ist, da wird die Heiligung folgen, denn Christus gibt sich nicht stückweise. Jeder Fortschritt in der Heiligkeit ist das Geschenk des innewohnenden Christus durch den innewohnenden Geist. Thomas Watson entfaltete die Heiligung in seiner Body of Divinity mit der ihm eigenen Wärme. Er nannte sie den einzigen untrüglichen Erweis der Rechtfertigung. Ein Mensch mag Glauben bekennen und fromme Pflichten erfüllen und dennoch ungeheiligt bleiben. Aber wo der Geist das Werk begonnen hat, einen Menschen heilig zu machen, da ist eine Unterschrift, die nicht gefälscht werden kann. Watson drängte zur Selbstprüfung: Betrübt dich die Sünde? Findest du in dir ein heiliges Prinzip, das gegen das Fleisch streitet? Dies sind die Kennzeichen der geheiligten Seele, verlässlicher als die Erinnerung an ein Bekehrungserlebnis. Und doch war Watson ebenso darauf bedacht, den wahren Glaubenden zu trösten, der diesen Abschnitt liest und verzweifelt. Wenn die Heiligung fortschreitende Schwächung der Sünde bedeutet und ich scheinbar keinen Fortschritt mache, ja, wenn ich mir meiner Sünde heute stärker bewusst bin als zu Beginn meines Glaubens, bin ich dann wirklich geheiligt? Watson antwortete mit der Weisheit eines Arztes, der den Unterschied zwischen Krankheitszeichen und Anzeichen der Heilung kennt. Der Mensch, der am meisten geheiligt ist, fühlt die verbliebene Verderbtheit am schärfsten, weil seine geistlichen Sinne geschärft sind. Der Schmerz, den du über deinen Mangel an Fortschritt empfindest, ist selbst ein Beweis, dass der Geist dich nicht verlassen hat. Ein Toter fühlt keinen Schmerz, ein Lebender spürt das Messer des Chirurgen. Lass den Schmerz der verbliebenen Sünde dich zu Christus treiben, nicht von ihm fort. John Murray trug eine Verfeinerung bei, die das reformierte Denken geprägt hat. Er zeigte, dass das Neue Testament in zwei unterschiedlichen Bedeutungen von Heiligung spricht. Es gibt die endgültige, in einem entscheidenden Augenblick vollzogene Heiligung bei der Bekehrung, der Glaubende ist geheiligt in Christus Jesus. Dies ist der Bruch mit der Herrschaft der Sünde. Und dann gibt es die fortschreitende Heiligung, der Glaubende wächst stufenweise in der Heiligkeit. Murray bestand darauf, dass das Endgültige das Fortschreitende begründet. Der Glaubende kämpft nicht um den Sieg, sondern vom Sieg her. Die Herrschaft ist gebrochen, der Kampf, der bleibt, ist die Säuberungsaktion gegen einen bereits geschlagenen Feind. Diese Einsicht hat sich als seelsorgerlicher Balsam für Glaubende erwiesen, die das Fortbestehen der Sünde mit dem Fehlen jeder wirklichen Veränderung verwechseln. Ein Blick auf die zweite Generation der Zürcher Reformation: Bullinger betonte in seinen Dekaden, dass die Heiligung kein Werk ist, das der Mensch aus eigener Kraft beginnt oder vollendet. Der Bund Gottes mit seinem Volk enthält die Verheißung, dass Gott selbst das Herz beschneiden und zur Liebe und zum Gehorsam befähigen wird. Der innewohnende Geist, den Christus verheißen hat und zu Pfingsten ausgegossen hat, ist die fortwährende Gegenwart Gottes im Glaubenden, die ihn Stück für Stück in das Bild des Sohnes umgestaltet. Bullinger verband die Heiligung eng mit der Busse: Wo der Geist am Werk ist, da wendet sich der Mensch täglich von der Sünde ab und Christus zu. Der Glaube, der nicht zur Busse führt und nicht in der Heiligung Frucht bringt, ist ein toter Glaube. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, unterscheide sorgfältig zwischen dem Entscheidenden und dem Fortschreitenden. Das Bekenntnis stellt dir eine doppelte Wahrheit vor Augen, die deinen christlichen Wandel durch jede Lebenszeit festigen wird. Auf der einen Seite ist die Herrschaft der Sünde zerstört, die unwiderrufliche Errungenschaft deiner Vereinigung mit Christus. Wenn du in Christus bist, ist die Sünde nicht mehr dein Herr. Sie mag schreien und locken, aber sie kann dir nicht mehr mit der Vollmacht befehlen, die sie einst besaß. Auf der anderen Seite bleiben die einzelnen Begierden, die fortschreitend geschwächt und ertötet werden. Der Glaubende, der die erste Wahrheit vergisst, versinkt in Verzweiflung und meint, die Stärke der Versuchung beweise, er sei nie wirklich bekehrt. Der Glaubende, der die zweite Wahrheit vergisst, wird sorglos und meint, weil die Herrschaft gebrochen sei, sei der Kampf vorbei. Halte beides mit gleicher Festigkeit, du bist frei und du musst kämpfen. Zweitens, mache das Wort zum täglichen Werkzeug deiner Heiligung. Der Geist hat sich an die Schrift als sein erwähltes Werkzeug gebunden. Er wird dich nicht abseits des Wortes heiligen, so wenig wie ein Bauer eine Ernte ohne Saat erwartet. Lies die Schrift als das verordnete Mittel, durch das der Geist deinen Sinn erneuert. Lies sie mit System, damit der ganze Ratschluss Gottes dein Denken forme, lies sie betrachtend, bis die Wahrheit das Herz durchdringt, lies sie betend und bitte den Geist, er möge sie dir erleuchten. Und lies sie mit einem besonderen Auge auf Christus, denn die Herrlichkeit Christi ist die umgestaltende Kraft des Wortes. Wenn du ihn dort erblickst, dann gebraucht der Geist dieses Schauen, um dich dem anzugleichen, was du siehst. Der Mensch, der seine Bibel vernachlässigt und doch um Heiligung betet, gleicht einem, der die Speise verweigert und um Kraft bittet. Drittens, verwechsle den Schmerz der Heiligung nicht mit dem Fehlen der Gnade. Die alten Theologen sprachen von der Ertötung als einem blutigen Werk und sie übertrieben nicht. Die Sünde zu töten heißt, abzuschneiden, was dir lieb geworden ist, das rechte Auge auszureißen, das Fleisch zu kreuzigen samt seinen Leidenschaften und Begierden. Das ist nicht angenehm. Wer erwartet hat, die Bekehrung sei das Ende alles Kampfes, entdeckt oft mit Bestürzung, dass der Kampf sich nur verschärft hat, denn nun widersteht eine neue Natur der alten, und der Zusammenprall der beiden ist schmerzhaft. Schließe nicht aus der Heftigkeit des Kampfes, dass du verlierst. Schon die Tatsache, dass du kämpfst, dass die Sünde dich betrübt, dass du ihr widerstehst, dass du immer wieder zum Kreuz zurückkehrst um Vergebung und Kraft, ist ein Beweis, dass der Geist in dir am Werk ist. Wer aufgehört hat zu kämpfen, hat aufgehört, geheiligt zu werden. Die Frage ist nicht, ob du kämpfst, sondern auf wessen Kraft du dich stützt. Blicke auf Christus. Sein Tod ist der Tod deiner Sünde, seine Auferstehung ist das Leben deiner Heiligkeit. Der Kampf gehört dem Herrn, und der Herr ist auf deiner Seite. Viertens, jage der Heiligung nach als dem notwendigen Erweis deiner Rettung, aber niemals als deren Grund. Das Bekenntnis schließt mit den durchdringendsten Worten des ganzen Abschnitts, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Dies ist keine Drohung, die dich an deiner Rettung zweifeln lassen soll, sondern ein Stachel, der dich vor der Vermessenheit bewahren soll. Die Heiligung ist der Weg zur Herrlichkeit, und es gibt keinen anderen. Prüfe dich selbst mit Ehrlichkeit. Ist ein Krieg in dir gegen die Sünde? Hassest du die Sünde, die du noch begehst? Bewegt sich dein Leben in seiner gesamten Richtung auf Christusähnlichkeit zu? Dies sind die Kennzeichen der geheiligten Seele, und wo sie fehlen, ist Grund zu dringendem Alarm. Wo sie aber vorhanden sind, selbst schwach, selbst schwankend, selbst mit vielem Versagen durchmischt, da ist Grund zur Hoffnung. Deine Hoffnung ruht nicht darauf, dass deine Heiligung genügt, sondern dass der Geist, der das Werk begonnen hat, es auch vollenden wird. Der dich berufen hat, ist treu, er wird es auch tun. Jage der Heiligung nach mit aller Kraft, die die Gnade darreicht, aber stütze das Gewicht deiner Seele nicht auf dein Jagen, sondern auf Christi Gerechtigkeit. Fünftens, lerne, deine Prüfungen als die Werkzeuge deines Vaters zur Heiligung zu sehen. Das Bekenntnis behandelt hier das Leiden nicht ausdrücklich, das gehört in das Kapitel von der Vorsehung, aber der Grundsatz ist durchweg enthalten. Der Geist, der heiligt, gebraucht jeden Umstand des Lebens als seine Werkstatt. Die Enttäuschung, die deine Pläne zerschlägt, ist der Geist, der dich von der Selbstsicherheit entwöhnt. Der schwierige Mensch, dessen Gegenwart an deiner Geduld zehrt, ist das verordnete Werkzeug des Geistes, um die Langmut Christi in dir zu bilden. Die Zeit geistlicher Dürre, wenn der Himmel wie Erz scheint und deine Gebete von der Decke zurückprallen, ist kein Beweis, dass Gott dich verlassen hat, es ist der Geist, der dich lehrt, im Glauben zu wandeln und nicht im Schauen, an der Verheißung zu hängen, wenn das Gefühl entzogen ist. Der Glaubende, der lernt, seine Umstände durch die Linse der Heiligung zu deuten, findet Sinn selbst in den rätselhaftesten Fügungen. Jede Träne, jede Prüfung, jeder Dorn im Fleisch wird vom Geist in das Gewebe deiner Heiligkeit eingewoben. Der Tag wird kommen, an dem du Gott für die Leiden danken wirst, um deren Wegnahme du jetzt flehst, denn du wirst sehen, dass sie die Werkzeuge waren, mit denen er das Bild seines Sohnes in deine Seele gemeißelt hat. Sechstens, Ruhe in der Gewissheit, dass der Geist das begonnene Werk vollenden wird. Das Bekenntnis spricht im Präsens, werden weiter geheiligt, werden mehr und mehr belebt und gestärkt. Dies ist kein frommer Wunsch, sondern eine Zusage. Der Geist, der das neue Herz geschaffen hat, wird nicht von seinem Werk ablassen, bis es vollbracht ist. Es mag Augenblicke geben, in denen du keinen Fortschritt erkennst. Die Sünde mag sich heftiger regen als je zuvor. Aber der Gärtner sieht das Wachstum, auch wenn die Pflanze es nicht spürt. Vertraue dem, der in dir wirkt. Er weiß, dass du Staub bist. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und wenn er dich zuletzt vor sein Angesicht stellt, wirst du erkennen, dass jeder Schritt dieses Weges ein Schritt seiner Treue war. Gebet. Herr, unser Gott, der du uns aus der Finsternis zu deinem wunderbaren Licht berufen, uns umsonst durch deine Gnade gerechtfertigt und als deine Kinder angenommen hast, wir preisen dich, dass du uns nicht lässt, wie du uns gefunden hast. Du hast ein gutes Werk in uns begonnen, ein Werk wirklicher Umgestaltung, durch das entstellte Bild Gottes in unseren Seelen wiederhergestellt wird. Wir danken dir, dass die Herrschaft der Sünde gebrochen ist, dass der Tyrann, der einst unwidersprochen herrschte, entthront ist durch die Kraft von Christi Tod und Auferstehung. Und doch, Vater, bekennen wir mit Scham, dass wir nicht immer als solche leben, die freigekommen sind. Die Begierden, die geblieben sind, üben noch ihre Anziehung aus. Wir sind Versuchungen erlegen, denen wir hätten widerstehen sollen. Wir haben Pflichten versäumt. Unsere Heiligung ist wirklich, aber sie schreitet langsam voran, und wir sind ungeduldig über ihre Langsamkeit. Vergib uns und lass unser Versagen nicht zum Anlass der Verzweiflung werden, sondern uns aufs Neue zum Kreuz treiben, wo unsere Vergebung erworben wurde. Gib uns den Geist der Ertötung. Lehre uns, die Taten des Leibes zu töten, das Fleisch zu kreuzigen samt seinen Leidenschaften und Begierden. Und gib uns auch den Geist der Belebung, vertiefe unseren Glauben, weite unsere Liebe, festige unsere Hoffnung, bis sie durch das Dunkel der gegenwärtigen Zeit hindurchdringt und auf der künftigen Herrlichkeit ruht. Gebrauche dein Wort als das tägliche Werkzeug unserer Erneuerung. Öffne uns die Augen, dass wir die Wunder schauen in deinem Gesetz. Lass die Schrift nicht eine Pflicht sein, die wir ableisten, sondern einmal, an dem wir genährt werden, einen Spiegel, in dem wir unseren Heiland sehen. Heilige unsere Leiden, Herr. Lass uns unser Leid nicht vergeuden, sondern darin die Zucht der Söhne finden. Lass jede Prüfung uns näher zu dir treiben und jede Enttäuschung uns von der Welt entwöhnen. Führe das Werk, das du begonnen hast, zur Vollendung. Beschleunige den Tag, an dem der Glaube zum Schauen wird. Bis zu jenem Tag bewahre uns im guten Kampf, indem wir aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der das Kreuz erduldete und sitzt zur Rechten des Throns Gottes. In seinem Namen beten wir, der allezeit lebt und für uns eintritt. Amen.